verschiedenen wunderbaren Bräuchen und Traditionen. Wisst ihr, all diese Dinge, das ist wie der Rahmen um das Bild. Aber keiner interessiert sich normalerweise in besonderer Weise für den Rahmen. Keiner fährt nach Paris in den Louvre, um den Rahmen, um die Mona Lisa anzuschauen, sondern man will das Bild sehen. Und so ist es bei Weihnachten auch. Es rahmt die Sache, es gibt dir das festliche Gepränge, das zum Inhalt eben passt, aber es geht um das Bild. Wir wollen heute Morgen etwas genauer hinschauen in den Titusbrief. Und da heißt es im 2. Kapitel 2, Vers 1, denn es ist erschienen, 2, Vers 11, die heilsame, heilbringende Gnade Gottes allen Menschen. Das ist Weihnachten. Es ist erschienen, die heilbringende Gnade Gottes allen Menschen. Der ewige Gott wird ein Mensch, erniedrigt sich, kommt in Fleisch und Blut, bis zu einem Baby, so klein macht er sich, so hilflos. Und dieser Mensch, dieser Gott im Fleisch, er heißt Immanuel. Gott mit uns, Gott an unserer Seite, Gott für uns, nicht weit weg, Immanuel, erreichbar und nahbar. Heute Morgen ist er hier bei uns im Raum. Amen. Ihr dürft ab und zu Amen sagen, wenn ihr was gut und richtig findet. Das macht dann die Sache auch ein bisschen mehr kommunikativ, dass ich nicht denke, ich bin hier der Professor, der euch den Vortrag hält. Er ist heute Morgen hier, wenn wir singen, wenn wir lesen in seinem Wort, wenn wir feiern zusammen, wenn wir das Abendmahl haben. Er ist anwesend. Und er freut sich und er feiert mit. Und er kennt uns so genau. Mit allem, was wir heute Morgen mitgebracht haben. Die Müdigkeit, weil die Nacht kurz war. Die Erschöpfung, weil die Vorbereitungen für Weihnachten so anstrengend waren. Unsere Ängste, unsere Nöte, unsere Sorgen, unsere Fragezeichen, wo wir einfach keine Antworten bisher bekommen haben, all das weiß er. Er versteht dein Herz und er will dich heute Morgen neu berühren und erfüllen mit seinem guten Geist. Danke. Jesus ist in der Krippe, so erscheint er unter uns, Gott. Und er bringt uns seine Gaben und er öffnet uns einen Rettungsweg. Wir haben so oft gehört in der Adventszeit, mache die Tore weit. Ja, wir machen die Tore unseres Herzens weit. Aber das Wichtigste ist, dass Jesus das Tor zu Gott aufmacht. Dass der Weg frei ist. Die Älteren unter uns erinnern sich noch, wie das war 1989, als überraschend die Grenze in Berlin aufging. Wenn die Tore aufgemacht werden, wo man lange verschlossen davor gestanden hat, das ist einfach herrlich. Wo ein Weg entsteht, wo keiner war. Für Generationen, für Jahrhunderte und Jahrtausende keiner war. Und auf einmal ist der Weg offen und das macht Jesus. Er eröffnet den Weg zu Gott. Der Rettungsweg ist frei. In Bethlehem wird das Tor zum Himmel aufgestoßen. In Jesus erschließt sich uns die rettende Gnade Gottes, die heilsame rettende Gnade Gottes. Es heißt da, erscheint, Epiphaino. Um uns etwas vorzustellen, ich habe mir gedacht, manche von euch kennen vielleicht das Spiel Mr. X, so ein Stadtplan in London. Man spielt zusammen, einer spielt den verborgenen Agenten und die anderen versuchen, den zu jagen und zu stellen. Immer so nach 4, 5 Zügen muss Mr. X sich zeigen, wo er ist und die nächsten Züge sind wieder verborgen auf dem Spielplan. Und wisst ihr, solange er sich nicht zeigt, weiß man nicht, wo er ist. Aber wenn er dann erscheint, dann weiß man es aber auch ganz genau. Es ist erschienen, die heilsame Gnade Gottes. Er hat sich gezeigt. Er ist auf unserem Spielbrett sichtbar geworden. Hören wir weiter auf den Titusbrief, Kapitel 3, die Verse 3 bis 7. Früher waren nämlich auch wir, wie alle Menschen, ohne Einsicht und Verständnis. Wir verweigerten Gott den Gehorsam, gingen in die Irre, wurden von allen möglichen Leidenschaften und Begierden beherrscht. Bosheit und Neid bestimmten unser Leben. Wir waren verabscheuungswürdig und einer hasste den anderen. Doch dann, ist die Güte Gottes, unseres Retters und seine Liebe zu uns Menschen sichtbar geworden. Das gleiche Wort steht hier, Epiphaino. Und er hat uns gerettet, nicht etwa, weil wir so gehandelt hätten, wie es vor ihm recht ist, sondern einzig und allein, weil er Erbarmen mit uns hatte. Durch das Bad der Wiedergeburt hat er den Schmutz der Sünde von uns abgewaschen, hat uns zu neuen Menschen gemacht. Das ist die erneuernde Kraft des Heiligen Geistes geschehen, den Gott durch Jesus Christus, unseren Retter, in reichem Maß über uns ausgegossen hat. Durch Gottes Gnade für gerecht erklärt, sind wir jetzt also entsprechend der Hoffnung, die er uns gegeben hat, Erben des ewigen Lebens. Ich möchte die Predigt heute in drei Punkte gliedern. Der erste Punkt ist unsere Ausgangslage. Wo kommen wir als Menschen her? Bevor Jesus Christus auf die Welt gekommen ist, bevor wir persönlich gläubig geworden sind und die Lage von allen Menschen, die bis auf diesen Tag ohne Jesus leben, wird hier ganz klar im ersten Vers beschrieben. Menschen ohne Einsicht und Verständnis. Ohne Verstehen, wer Gott ist und was er tut. Und das heißt, die Menschen verweigerten Gott den Gehorsam. Das ist das Grundproblem seit Adam und Eva. Selbstbestimmung. Ich weiß es selbst besser, ich möchte gern autonom sein. Es gilt für alle Menschen, zu allen Zeiten, an allen Orten dieser Erde, aus allen Völkern und Kulturen. Und es ist auch typisch für unsere Zeit. Wir erleben etwas, dass unser Land und unsere Gesellschaft in das zurückfällt, was typisch ist für alle Menschen, eben weil der Glaube abgenommen hat und jetzt manches zurückschwingt in die Normalform des Ungehorsams, nämlich Gott nicht zu kennen und das zu verweigern, was Gott gehört. Und das wird in unserem Land mit jedem Jahr augenfälliger. Dinge, die 1000 Jahre gegolten haben, gelten nicht mehr. Konventionen zerbrechen, Regeln werden aufgelöst. Vor 20 Jahren hätte man noch was gesagt, wenn der Nachbar sonntags sein Auto wäscht. Heute wirst du komisch angeguckt, wenn du was sagst. Gibt gar kein Verständnis mehr dafür. Die Eltern ehren, die Wahrheit sagen, das Leben für heilig und unantastbar halten. Sex, alles ist erlaubt, was gefällt. Alles löst sich auf in unserer Gesellschaft. Aber das ist kein Wunder. Die Menschen verweigern Gott den Gehorsam, wenn sie nicht die Erkenntnis haben, wer Gott ist, oder wenn sie durch äußere Regeln gezwungen werden. Aber der Zwang hält das nie auf Dauer. Und wir erleben eben jetzt, dass der Zwang weicht, weil die Erkenntnis schon länger fehlt. Das menschliche Wesen und die Zeit haben sich nicht verändert, verbessert oder verschlechtert. Nur der Glaubenslevel in unserem Land hat sich verändert. Nämlich abgesunken. Schon vor längerem. Und jetzt folgt das, dass eben die gesellschaftlichen Entwicklungen sich auch so zeigen, wie Menschen eben leben, die Gott nicht kennen. Ist nicht schön, aber nicht verwunderlich. Das war schon so bei Noah. Wir müssen die Bibel nachlesen. Die Menschen taten, was sie wollten, und sie erklärten Schwarz für Weiß und Gut für Böse und Böse für Gut. Hat sich alles nicht geändert. Das war so, bevor Jesus kam. Und das ist auch heute dann wieder so. Ausgangslage der Menschen. Erster Punkt. Zweiter Punkt. In dieses Chaos, in diesen Schlamassel, in diesen Schmutz, Gott greift ein. Er kommt in diese Welt hinein, nicht in eine bessere. Vers 4 noch einmal, weil Gott es nicht gleichgültig ist. Vers 4 jetzt. Doch dann ist die Güte Gottes, unseres Retters und seine Liebe zu uns Menschen sichtbar geworden. Martin Luther übersetzt: Als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Heilands. Liebe Geschwister, so am Rande gesagt, jeder Versuch der Selbsterlösung ist Betrug und führt ins Nichts. Ob das fromme christliche Selbsterlösung ist durch gute Werke, ob das säkulare Selbsterlösung ist, indem ich politisch ach so korrekt bin, ob das Selbsterlösung ist durch Meditation, durch Regeln einhalten, all das hat noch nie funktioniert, außer im Märchen. Baron Münchhausen zieht sich an den eigenen Haaren aus dem Sumpf. Aber wer jemals an so einem Sumpf gestanden hat, weiß, das funktioniert nicht. Wenn du einmal im Sumpf steckst, ist das Gegenteil der Fall. Wenn dir keiner von außen raushilft, all dein Strampeln und Mühen, das führt nicht dazu, dass du rauskommst, sondern nur, dass du tiefer reinsackst. Gott greift ein von außen. Wir brauchen einen Retter. Wir brauchen jemanden, der außerhalb dieser Dinge steht, der uns rausziehen kann aus dem Sumpf. Und Gott kommt in seinem Sohn Jesus in diese Welt, um dich und mich zu retten. Darum ist Weihnachten so ein Freudenfest. Unser Erlöser lebt und kommt und greift ein. Wörtlich steht hier, es erschien, wieder das gleiche Wort, im Griechischen, zeigt sich die Güte Gottes und seine Menschenliebe. Das griechische Wort, wir benutzen es manchmal auch so, im Deutschen heißt hier Philanthropia. Gott ist der große Menschenfreund, der Philanthrop, der die Menschen liebt, so wie sie sind. Keiner ist ihm egal. Keiner. Nicht du, nicht ich, nicht der mit der anderen Hautfarbe, nicht der mit den Einschränkungen und Behinderungen. Keiner ist ihm egal. Er liebt die Menschen. Jeden Einzelnen in seiner ganz eigenen Art. Und wisst ihr, er sieht über alles hinweg. Er sieht nicht zuerst, was du falsch gemacht hast, was du Böses gesagt hast, wo du ungehorsam warst und gelogen hast und betrogen hast. Egal, ob aus Unwissenheit, aus Nachlässigkeit, aus Absicht, aus Boshaftigkeit. Hört noch einmal Vers 5. Und er hat uns gerettet. Nicht etwa, weil wir so gehandelt hätten, wie es vor ihm gerecht ist, sondern einzig und allein, weil er Erbarmen mit uns hatte. Weil er Erbarmen hat, greift er ein. Durch das Bad der Wiedergeburt hat er den Schmutz der Sünde von uns gewaschen und hat uns zu neuen Menschen gemacht. Durch die erneuernde Kraft des Heiligen Geistes ist es geschehen. Gott will uns retten. Im Katechismus heißt das, ohne all Verdienst und Würdigkeit. Es liegt nicht daran, dass wir gut wären, dass wir irgendetwas zu bringen hätten, dass wir es richtig gemacht hätten. Er tut es, weil er uns liebt. Jesus, der Retter, ist da. In Jesus, da steckt das hebräische Wort Yashar drin, retten. Gott rettet. Das ist Jesus. Weihnachten ist die Zeitenwende. Noch zählen wir ja so, in den meisten Bundesländern in Deutschland heißt es noch nach Christus. In manchen wird ja jetzt schon gesagt, nach der Zeitenwende. Wollen wir ja nicht mehr so wahrhaben. Aber Zeitenwende passt auch ziemlich gut. Weil davor und danach, das ist die Wahrheit. Die Wirklichkeit ist anders geworden, als Jesus gekommen hat. Die Zeiten haben sich gewendet, die Vorzeichen sind anders da. Gott greift ein, er schickt das Licht der Welt mitten in die Finsternis. Oh, Jesus ist da. Diese Geburt im Stall, das ist die Gegenbewegung Gottes zu all dem Bösen. Seine Art, eine Rettungsaktion der Liebe in Bewegung zu setzen. Und diese Rettungsaktion seiner Liebe dauert bis heute an, weil er uns immer noch liebt. Er hat nicht aufgehört. Und er liebt nicht nur dich, er liebt auch deine Lieben, deine Familie, auch wenn sie Jesus noch nicht kennen. Er liebt deine Nachbarn, deine Mitarbeiter, deinen Konkurrenten. Er liebt sogar deine Gegner. Er liebt die Menschen. Erstens war unsere Ausgangssituation. Zweitens, Gott greift ein. Drittens, wie ergreifen wir Gottes Angebot? Wie reagieren wir darauf, was Gott uns anbietet? Wir lesen noch einmal Vers 5b und 6. Durch das Bad der Wiedergeburt hat er den Schmutz der Sünde von uns abgewaschen, hat uns zu neuen Menschen gemacht. Das ist durch die erneuernde Kraft des Heiligen Geistes geschehen, den Gott durch Jesus Christus, unseren Retter, in reichem Maße über uns ausgegossen hat. Paulus fasst hier ganz kurz noch einmal zusammen, worauf es ankommt. Erstens, das Bad der Wiedergeburt. Wir werden gereinigt und erneuert. Und zweitens, der Heilige Geist wird ausgegossen. Wir erhalten diese erneuernde Kraft, sie wohnt in uns. bei beiden Sachen ganz wichtig ist festzuhalten, Gott handelt an uns. Er ist der Aktive, wir sind die Passiven. Er ist es, der alles Entscheidende tut. Jetzt sind wir Menschen so veranlagt zu fragen, ja, was kann ich tun? Du kannst dich Gott hinhalten. Du kannst nicht weglaufen. Du kannst sagen, hier bin ich. Herr, tu es. Du kannst es empfangen. Empfangsbereit sein ist das Maximum, was wir tun können. Das Bad der Wiedergeburt erinnert uns natürlich sofort an die Taufe. Da wird man gebadet. Aber es ist eben nur der äußere Vollzug, die Taufe. Der Mensch braucht es sichtbar, anfassbar, fast ergreifbar. Aber diese Bad der Wiedergeburt, da geht es vor allem um unser Herz, dass wir innen drin erneuert werden, dass wir das Böse ablegen und dass es abgewaschen wird, das, was war, das, was wieder kommen wird, dem abzusagen. Wir machen das heute nicht mehr so oft. In anderen Zeiten war es üblicher, deutlicher zu sagen, ich entsage dem Bösen. Ich möchte davon nichts zu tun haben, ich trenne mich davon. Aber es macht so schön deutlich, das Bad der Wiedergeburt führt dazu, dass du den Herrschaftsbereich wechselst. Bei den Luther hat es sehr deutlich gesagt, du bist immer schon in einem Herrschaftsbereich. Entweder im Herrschaftsbereich der Dunkelheit oder im Herrschaftsbereich des Lichts. Entweder im Team des Teufels oder im Team von Jesus. Es gibt kein Neutral dazwischen. Und wer den Herrschaftsbereich wechselt und ins Lichtteam wechselt, der bekommt eine neue Hoffnung, ein verändertes Ziel für sein Leben, ganz neue Prioritäten. Amen. Neues Leben. Und wisst ihr, liebe Geschwister, ein ganz häufiges Missverständnis ist, Gott sagt dir nicht, jetzt sei doch endlich mal ein neuer Mensch. Steht nirgendwo in der Heiligen Schrift. Sondern er sagt uns zu, sagt, ich mache dich zu einem neuen Menschen. Ich erneuere dich. Das ist Gottes Botschaft an uns. Der Heilige Geist will und kann und wird dich erneuern, wenn du ihn einlädst und es zulässt. Gib ihm Raum. Lade ihn ein, immer mehr, täglich. Heiliger Geist, hier ist Raum für dich. Komm und verwandle mich. Hier ist Raum für dich. Ich bin empfangsbereit. Wirk in mir. Verändere mein Denken. Verändere mein Wollen. Verändere meine Gefühle. Verändere meinen Charakter. Verändere diese tiefen Familienmuster, die eingegraben sind in mir, seit wo ich noch gar nicht reden konnte. Der Heilige Geist, den bringt Jesus mit, als er in diese Welt kommt, in kräftiger und manifester Form. Durch Jesus, so heißt es hier, wird der Heilige Geist in reicher und überfließender Fülle ausgegossen. Es gab den vorher schon in der Welt. Wir lesen es im Alten Testament. Aber vorher war das mehr so ein gelegentliches Tröpfeln. Und durch Jesus gibt es diese Fülle, diesen breiten Strom. So sagt er im Johannesevangelium seinen Jüngern, es ist besser, dass ich weggehe, damit ihr den Heiligen Geist bekommt. Der Heilige Geist ist das, was wir brauchen, um Christen zu werden, um Christen zu sein, um als Christen zu leben. Wir brauchen die Fülle des Heiligen Geistes, um leben zu können, wie es Gott gefällt. Nur durch den Heiligen Geist werden wir so verändert und verschoben, dass wir Jesus ähnlicher werden. Und es gibt hier die ganz konkrete Anwendung des Textes. Da steht ja die Güte und Menschenfreundlichkeit Gottes. Zwei seiner Wesenszüge, von denen er sich wünscht, dass sie zu unseren Wesenszügen werden. Güte und Menschenfreundlichkeit. So wie der Sohn ist, so ist der Vater. Und so wie Vater und Sohn sind, können wir werden, wenn der Heilige Geist in uns Raum hat und uns füllt und verändert. Alleine bist du gnadenlos zum Scheitern verurteilt. Das wird nicht klappen. Dass du deine negativen Charakterzüge unter Kontrolle bekommst, die du schon sehen konntest bei deinem Vater und bei deiner Großmutter und bei weiß ich noch wem, das wird nicht klappen allein. Das wird einfach wieder durchschlagen. Wisst ihr, so wie Fett immer wieder durchschlägt. Wenn du Fettflecken an der Wand hast, da kannst du drüber streichen, so oft du willst. Warte ein paar Wochen, zack, sind sie wieder da. das schlägt durch. Und so ist auch in uns. Die Dinge, die uns tief geprägt haben, die können wir selbst nicht bewegen. Aber Gott kann und will. Und er hat vor, dass jeder Einzelne von uns ihn in dieser Welt repräsentiert. Und nicht nur, weil wir das Schildchen tragen, Kind des Höchsten, sondern dass es erkennbar ist, selbst wenn wir unser Schild zuhalten und es keiner weiß. Weil wir sind, wie er ist, wenn er in uns lebt. Nicht perfekt, vielfach gebrochen, aber eben doch erkennbar. Verwandelt werden durch den Heiligen Geist ist ein Prozess. Es passiert häufig nicht alles auf einen Schlag. Man braucht Geduld und dranbleiben. Aber umgekehrt gilt, wo über längere Zeit in unserem Leben sich nichts verändert und keine guten Früchte wachsen, das ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass mit dir und dem Heiligen Geist etwas nicht stimmt. Denn wo der Heilige Geist Raum hat, da wachsen gute Früchte, ohne dass wir uns zwingen und quälen müssen. Du darfst erwarten, mein Leben wird gute Früchte hervorbringen, weil der Heilige Geist in mir wohnt. Wir wachsen verschieden schnell als Christen. Wir haben eine unterschiedliche Ausgangslage, Umgebung, eine verschiedene innere Offenheit. Aber Gott ist kein Geizkragen. Der ist kein Dagobert Duck, der auf seinen Millionen sitzt und jeden Tag durchzählt und sagt, ich gebe euch so ein paar Peanuts. Sondern er greift in die Fülle und teilt gern Fülle aus. Ihr Eltern und Großeltern, ihr beschenkt doch auch eure Kinder gern reichlich und sagt nicht nur, hier habt ihr ein paar Erdnüsse zu Weihnachten. Also wenn wir uns nichts anderes erlauben können, ist auch das in Ordnung. Aber wenn wir uns doch was erlauben können, dann treffen wir doch gerne das, was unsere Lieben sich wünschen. Und so ist es bei Gott auch. Er ist ein guter Vater, der gerne gibt und der aus seiner Fülle gerne uns das geben will, was wir brauchen und was gut für uns ist. Die Fülle des Geistes, die Fülle seiner Gaben sind verheißen und verfügbar, abrufbar. Gott will es uns geben. Das steht hier nicht, das lässt einen unangenehmen Umkehrschluss zu. Wenn er es uns geben will, wir es trotzdem nicht haben, entsteht hier so eine Lücke. Man sagen kann, verstehe ich gar nicht. Warum ist da so eine Lücke? Also wenn ich dir was geben will, du hast es aber nicht. Wo liegt dann die Frage? Warum habe ich es nicht? Warum empfange ich es nicht, wenn es eigentlich da ist, im Raum steht und vor mir schwebt? Manchmal ist es so, ich bin schon so voll. Meine Hände sind so voll. Manchmal ist es auch so, ich bin gar nicht vorbereitet dafür. Mein Herz ist nicht offen und nicht rein. Manchmal ist es so, ich denke, oh, das ist gar nicht für mich. Das bin ich nicht gut genug zu. Andere sind zuerst dran. Ihr kennt all diese Dinge, die uns hindern. Das Problem, das Verrückte ist, Kinder haben das nicht. Wenn ich sage, hier habe ich ein Geschenk für dich, die allerwenigsten Kinder sagen, ach, will ich nicht, brauche ich nicht, habe schon alles. Selbst wenn die noch so viel Krempel haben, sagen die, oh, bitte. Und wenn es nur ist, um es aufzureißen und zu wissen, was drinsteckt, die blanke Neugierde. Und wir dürfen kommen, wie die Kinder, uns einfach ausstrecken und sagen, Vater, hier bin ich, beschenk mich. Und das ist noch immer nicht alles. Mit der heiligen Nacht in Bethlehem, dem Messias aus dem Haus Davids, wird die Tür zum Himmel weit aufgestoßen. Vers 7. Durch Gottes Gnade für gerecht erklärt, sind wir jetzt also das Sprechen der Hoffnung, die er uns gegeben hat, Erben des ewigen Lebens. Liebe Geschwister, es geht nicht nur um diese Welt, sondern Gottes Liebe will, dass wir in den Himmel kommen. Dort erwartet er uns, durch Jesus, durch das Kind in der Krippe, bist du eine Erbin, bist du ein Erbe des Himmels. Jesus schenkt uns Leben, das üppig ist, das ewiges Leben ist. Die Himmelstür ist aufgetan. Zack, offen. Wir können hinein. Im anderen Bild gesprochen, du bekommst einen neuen Pass. Du bekommst eine Zugangsberechtigung für den Himmel. Du hast schon diesen Pass heute. Du bist noch für ein paar Jahre auf dieser Welt auf Außenposten, als Botschafter und Botschafterin in dieser Welt. Aber es ist trotzdem klar, wo du hingehörst, wo deine Heimat ist. Gottes Güte und Menschenfreundlichkeit haben den Weg freigemacht. Er will dich im Himmel dabei haben. Wie schon am Anfang gesagt, Weihnachten ist ein zutiefst geistliches Geschehen. Weniger wird Weihnachten einfach nicht gerecht. Amen.